und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 191. Und an meiner Seite, und es tut mir auch so ein bisschen leid für ihn und für mich, weil diese Folge wird pappe voll werden. Ja. Hey, lieber Robin, wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit gut. Ein bisschen überrascht von dann doch der Dichte, die wir jetzt haben. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen heute für die Folge, die ihr jetzt hört, relativ früh auf, und zwar an dem Samstag der Vorwoche. Das hat den Grund, dass ich für die nächsten 3 Wochen im Urlaub sein werde und wir dementsprechend das halt voraufzeichnen. Und wir hatten eigentlich schon uns abgesprochen und meinten so, ja, wir stützen uns voll und ganz auf The Aftermath von March of the Machine. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und habe gesehen, wir haben außerdem Herr der Ringe, Wilds of Eldraine, Commander Masters, Doctor Who, einen Haufen abfotografierter Leinwände mit Karten, die noch nirgendwo anders zu sehen sind. und ja, deswegen war diese original angedachte, sehr entspannte Folge nicht mehr so entspannt. Aber trotzdem haben wir natürlich einiges zu bereden. Aber wie geht's dir denn?
Mir geht's soweit ganz gut. Das Wetter wird langsam besser. Das heißt, man will auch mal mehr draußen sein. Deswegen werde ich auch die nächsten 3 Wochen wahrscheinlich hoffentlich einfach mehr draußen sein.
Ja.
Und auch so ein bisschen was genießen und vielleicht eigenen Content nochmal produzieren.
Ja.
Nach langer Zeit nochmal. Auf jeden Fall, so oder so, gucken wir mal rein, was wir haben.
Yes.
Wir haben, wie du schon gesagt hast, Aftermath werden wir einem eigenen Thema trotzdem widmen, also einen kleinen Part davon tatsächlich machen. Für Herr der Ringe haben wir uns dazu entschieden, noch nicht auf die Spoiler wirklich einzugehen, sondern wir gucken uns erstmal an, so funktioniert der eine Ring.
Ja.
Oder der Ring. Es ist nicht der eine Ring, es ist der Ring.
Ja.
Und dann fassen wir für euch natürlich, weil wir euch die News natürlich nicht vorenthalten wollen, alles, was wir bisher so wissen von Wilds of Eldraine, Commander Masters, Doctor Who und so weiter, nochmal den kleinen Überblick und reden da nochmal ganz, ganz kurz drüber.
Genau.
Und wenn wir Zeit haben, wovon ich nicht ausgehe, können wir Ask Us Anything machen.
Genau. Und auch da zum Thema Ask Us Anything. Wir haben natürlich jetzt die Wochen jetzt, wo wir eine Sommerpause machen werden, haben wir voraufgezeichnet. Das heißt, wie gesagt, da keine aktuellen News von unserer Seite aus. Trotzdem andere wunderbare Themen und auch sehr, sehr viele Ask Us Anything Folgen. Wir haben uns extra nach nicht jeder Folge, aber nach ich glaube 2 von denen, die wir vorproduziert haben, extra Zeit genommen, ein paar auch ältere Fragen aufzufahren. Mhm. Aber natürlich, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, in der Zukunft, irgendwann kommen wir dazu, schreibt sie uns sehr gerne ins Discord, ins Ask Us Anything Thread rein. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Twitter, auf Instagram. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Dort kriegt ihr die Folgen in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und ich würde mal sagen, verplempern wir nicht mehr Zeit.
Nee.
wie Wizards of the Coast, die sich denken, pro Tour, nee, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir hauen mal ein Produkt links und rechts raus. Wir reden mal über March of the Machine Aftermath. Wir haben vor 2 Wochen, also in der vorletzten Folge, über diesen ganzen Pinkerton-Fall, über die Leaks und über alles gesprochen. Das heißt, wenn ihr da noch, sag ich mal, Grundinformationen haben wollt, was ist Aftermath, was war die ganze Geschichte da drumherum, warum wird jedes Video von Wizards of the Coast kommentiert mit, oh, passt auf, die Pinkerton klingeln gleich bei euch, da haben wir das aufgekriegt. Heute wollen wir halt nur über die Karten und über das Set allgemein im Review quasi sprechen. Und da erstmal die Frage an dich, wie ist dein Eindruck von Aftermath? Was gefällt dir an dem Set? Was gefällt dir nicht an dem Set? Was ist es ein sinnvolles Set?
Also um das vorwegzunehmen, und das muss ich immer dabei sagen, weil ich immer sehr bestimmt meine Aussagen treffe. Wir reden hier natürlich immer von unserer Meinung. Mhm. Und wenn ihr andere Meinungen habt, ist das voll okay.
Ja.
Aber für mich ist das Müll.
Ja.
Also für mich sind das 50 schlechte Karten, die sie hätten einfach in das Set mit reinbringen sollen und die den Purpose von dem, was sie hatten, die Geschichte nach dem großen Krieg zu erzählen, überhaupt nicht treffen, weil warum haben wir jetzt eine Karte drin, die einfach ein Dinosaurier ist?
Ja.
Da steht nichts von der Story mit drin. Nichts. Da ist einfach nur ein Dinosaurier. So. Warum?
Ja, ich muss auch sagen, wie gesagt, wir nehmen am Samstag auf, am Freitag gestern bin ich beim Sideboard ein bisschen abgeschwiffen und habe so über dieses Set gerantet. Ich habe auch sehr starke negative Meinungen zu dem Gesamtkonzept von Aftermath dahinter. Und will aber auch gleichzeitig sagen, dass Karten drin sind, zu denen wir auch noch kommen, die gut sind und die auch zum Beispiel in meinem Fall Pioneer Play sehen könnten. Mhm. Also wie gesagt, das Hauptproblem ist halt wirklich, ich glaube, Saffron Nolle von MTG Goldfish hat da einen sehr, sehr treffenden Vergleich gefunden, dass dieses Set sich sehr anfühlt wie ein Leftover-Album von der Musikproduktion. Mhm. Also Bands machen häufig mehr Songs, als sie auf dem Album packen können. Dann werden die Songs natürlich nicht weggeschmissen, sondern werden aufbewahrt. Und irgendwann, wenn das Studio sagt, hey, so langsam werden wir wieder ein bisschen ganz Geld ganz nice, machen sie, okay, was haben wir noch für Songs herumliegen? Lass uns daraus ein Leftover-Album machen. Und so viele Karten, so viele Stile, so viele auch Themen fühlen sich an, als ob sie mal ursprünglich geplant seien für March of the Machine.
Richtiges Set, ja.
Genau, und das ist halt der Punkt, gerade dieser große Story-Punkt, der meiner Meinung nach auch echt künstlich so aufgeblasen wurde, dass es fast schon lächerlich ist, ist der Punkt, dass ein paar Planeswalker legendäre Kreaturen sind. Sie haben ihren Spark verloren. Storymäßig hat das natürlich Implikationen, aber was sie dann damit machen, ist halt ultra enttäuschend, meiner Meinung nach. Also, für mich fühlt sich das Set so ein bisschen an, zum einen wie ein kleines Commander-Set. Es hat einen sehr hohen Commander-Fokus, was ich erstmal neutral sage. Was ich aber negativ da an dem Aspekt finde, ist, dass viele Karten so safe gespielt worden sind. So, selbst für Commander langweilig, aber mehr so in einem Evergreen-Status als wirklich, sag ich mal, komplett nutzlos. Weil wir haben natürlich Kalix Guided by Faith. Es ist Celestia jetzt Legendary Enchantment Creature. Das heißt, der muss mit Enchantments funktionieren. Wir haben einen neuen Khan, Legacy Reforged. Und weil der ja eine farblose legendäre Artefakt-Kreatur ist, muss der mit Artefakten funktionieren. Mein Lieblingsbeispiel, Nahiri. Endlich ist sie eine Kreatur. Und man kann jetzt gucken, okay, was für coole Effekte macht man? Ja, sie hat halt Affinity for Equipments und funktioniert mit Equipments. Wie gefühlt jeder Boros-Commander jemals.
Ever.
So, yeah. Und das ist halt so, warum sind diese Designs so langweilig? Warum sind sie so rückschlüssig wegen der Standardkomponente? Warum haben wir dann, wenn man sagt, okay, nein, das ist ja nicht für Commander gedacht, sondern das ist ein Standard-Set, warum haben wir dann sowas wie Open the Way, ein Sorcery mit X doppelgrün, mit einer Sorcery, die sagt, X can't be greater than the number of players in the game? So, das ist doch, was ist das so? Und dann ist der Effekt ist nicht mal irgendwas Krasses, sondern sagt einfach, reveal cards from the top of your library until you revealed X lands, put those lands into the battlefield tapped, then the rest on the bottom of your library in a random order. Das kann immer noch ein ganz netter Effekt sein. Ich kann mir halt vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn du Land-Combo-Decks in Commander hast, irgendwie Dark Depths, Thespian Stage oder sowas, kann es schon mal cool sein, dann Länder zu suchen oder finden zu können und nicht nur Basic Lands. Aber was ist das? Was ist das für ein Set? Also, keine Ahnung. Wir haben so viel auch generischen Tribal Support. Also, wir haben ganz viel Engel-Stuff. Wir haben Nashi Moon Legacy für Ratten-Commander, also für Ratten-Decks, wo ich glaube, wir haben 3 Ratten im Standard gerade und 2 davon rotieren mit dem nächsten Set raus. Also,
nee, wir haben ein paar mehr.
Echt? Okay.
Also, in Kamigawa sind Adim reingekommen.
Ah, okay.
Also da, ich find's an und für sich schon interessant, wie es sie gemacht haben, weil die Kreaturen sollen ja langweiliger sein als die Planeswalker, weil sie sind ja jetzt degradiert worden. Also das finde ich halt storytechnisch, finde ich das okay. Mhm. Es wirkt halt nicht so, als ob die Leute animiert dazu werden, das jetzt zu kaufen wegen Commander. Auf der anderen Seite muss man jetzt überlegen, wir haben so viele sogenannte Tiny Leaders da drin. Mhm. Kreaturen, die Legendary sind, mit Mana-Kosten von 2 oder 3. Mm. Das ist Wahnsinn, diesem Set.
Ja.
Also wirklich günstige Legendaries, wo man halt sagen muss, okay, sie sind günstig, theoretisch könnte man sie wirklich mal als Play irgendwo sehen. Mm. Und da sind halt Sachen bei, die man kennt. Und es sind halt jetzt normale, ich sag mal, Wesen und eben keine Planeswalker mehr.
Ja.
Das finde ich schon okay. Ich finde es viel trauriger, dass das, was du angesprochen hast mit diesem generischen Support, in diesem Set so seltsam ist. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Karte reinnehmen wie Markovs Baron. Mhm. Markov Baron sagt, Dramana 2-2, Convoke, Vampire Noble mit Lifelink, andere Vampires haben +1/+1 und Madness 3.
Mhm. Das ist so, ja, aber was machst du damit?
Genau, was machst du in diesem Set damit? Nichts. Ja. Du musst es im Großen und Ganzen sehen für Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Commander. Und dann muss ich sagen, was für einen Kaufreiz habe ich denn ein Booster? Also sonst ist es ja schon echt schwierig für uns zu argumentieren, warum man Booster kaufen sollte. Weil man kriegt halt nie das, was man haben möchte. Aber man kann zumindest, wenn man eine Strategie haben will, ich erinnere mich da an Ikoria, das Cycle-Deck.
Ja.
Hat man einfach Cycler bekommen, die man in diesem Deck spielen konnte.
Ja.
Und man musste halt einfach nur diese Flame viermal bekommen. Danach konnte man theoretisch fast jeden Cycler spielen. Und das war ganz nett. Hier kaufe ich mir Booster. Und ich weiß, also wenn ich eine Vampire-Karte haben will, dann kriege ich 1 aus 50.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist halt das Ding, ne? Und außerdem, man merkt halt auch dem Set an, dass es halt in keinster Weise irgendwie limited als Format irgendwie beinhaltet, weil du kannst ja damit auch nicht draften, du kannst auch nicht in einem March of the Machines Draft mit einfließen lassen. Und deswegen sind, wenn March of the Machine sich schon random und all over the place angefühlt hat, dann hast du hier halt noch mehr Effekte, wo Karten, du hast random eine Uncommon drin mit Undergrowth, du hast random eine Madness-Karte drin. Was der einzige Grund ist, weil Madness ist ja auch kein Ding oder kein Thema in Standard. Also man könnte argumentieren, Blood-Tokens animieren zum Abwerfen, da funktioniert Madness ganz gut mit. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das nur vom Play-Design gesagt, weil es Madness-Vampir-Commander gibt. Und dann einen Lord, den du for free, wenn du genug Kreaturen hast, das ist schon gut. Und gleichzeitig kannst du dann halt auch noch Madness, das kannst du den abwerfen und dann vielleicht mit Madness-Synergien irgendwie arbeiten. Also, warum die Karten existieren, macht schon Sinn. Sie sind halt nur so random durcheinander geworfen und irgendwie so, also, ich keine Ahnung. Also, auch so finanzielle Aspekte ist ja auch was, wo wir uns jetzt nicht so super tief drauf reinstürzen in der Regel. Aber es heißt schon wirklich was, wenn die teuerste Karte im Presale, das habe ich letztens im Reddit gesehen, von Star City Games, ist, glaube ich, bei 15 Euro. Also die normale Version einer Karte. Und wir reden da über Presale. Presale sind halt so Sachen, wo, keine Ahnung, Präatoren für 120 Euro angeboten werden oder so, irgendwelche lächerlichen Preise.
Ja, das sind aber Ami-Preise. Da darfst du dich nie drauf verlassen.
Natürlich,
aber schau auf die europäischen Preise. Dort ist es ein bisschen besser. Du hast relativ viel zwischen 17 bis 10 Euro.
Ja, okay.
17 bis 7 Euro, so ist es richtig.
Ja.
Da hast du relativ viel für ein 50-Karten-Set.
Ja.
Also da möchte ich das ein bisschen verteidigen. Gerade die kompletten Mythic Rares sollten alle wieder funktionieren, weil sie eben, ja, sie sind boring as hell, aber sie sind neu und sie sind legendary und damit sind sie Commander, die gespielt werden.
Sie sind alle, das ist halt einfach der Fall. Es sind wirklich zu 100% alle Mythic Rares in diesem Set sind Legendary Creatures. Was auch halt ist, was ist, ich habe überhaupt kein Problem, dass wir so viele Legendary Creatures irgendwie haben, aber mit der Prämisse, dass das wirklich ein Standard-Set eigentlich ist, ist das super weird. Also das ist ein Problem, dass man jetzt auch schon, sag ich mal, in Pioneer, was ich halt am meisten spiele und ich dementsprechend das meiste Blick drauf habe, du merkst schon diese überdurchschnittlich vielen Legendaries in letzter Zeit. Also du hast halt irgendwie nicht mehr traditionelle, keine Ahnung, irgendwelche Combo-Geschichten oder sonst was, sondern es sind immer Atraxa-Decks, es sind Greasefang-Decks, es sind Human, Adeline, Talia-Decks, so. Alles warbt sich schon so um diese legendären Kreaturen und dann keine einzige non-legendary Creature, also nicht mehr eine Mythic Spell oder irgendwie sowas. Das finde ich schon irgendwie weird, weil also wenn sie mit diesem Kurs weitermachen und wir eine so hohe Dichte an Legendaries haben, dann hast du halt wirklich mehr oder weniger Singleton, Standard und Pioneer, weil ich meine, also es scheint sich jetzt zu lohnen, und keine Ahnung, dann hast du halt von jedem maximal 3 im Deck, anstatt das Playset 4. Aber lass uns mal auf Karten gehen, die wir tatsächlich gut finden. Weil davon gibt's nämlich einige. Und ich weiß nicht, inwiefern das zufällig damit reinspielt, aber dadurch, dass wir halt einen relativ generischen Tribal-Support haben, haben wir auch sehr gute Karten für Constructed Decks.
Es ist wirklich so, dass viele Karten, dadurch, dass sie, wie zum Beispiel das Vampire, einfach random mit reinpassen. Das bedeutet nicht, dass man das Booster kauft, aber für Spieler, die jetzt zum Beispiel immer noch das Vampire-Deck im Pioneer spielen, das BW Vampire, was ein sehr, sehr cooles Deck ist, die können mit so einem Lord doch was anfangen. Und so geht's tatsächlich weiter.
Genau. Ich glaube, eine Karte, auf die hast du mich auch aufmerksam gemacht während der Spoiler-Season, weil ich war sehr früh sehr abgeneigt von dem Set, ist der Copper Coat Vanguard, ein 2-Mana 2-2 Human Soldier. Da kommt wieder, okay, Human ist wieder interessant, weil wir haben White Human Decks in Pioneer und auch Soldaten-Decks in Standard. Und der sagt, each other human you control gets +1/+0 and has Ward 1. Was eine interessante Art der Formulierung ist, weil es so ein bisschen wie Talia,
Genau.
Aber halt gleichzeitig auch noch so ein Mini-Lord drin. Was hältst du von dem Copper Goat Vanguard?
Ich finde ihn richtig, richtig cool.
Ja.
Es ist zwar so, dass das nur zählt, wenn die Karten Target von etwas werden. Also es ist halt kein Talia-Effekt all over the place. Auf der anderen Seite kann man ihn, wenn man ihn sich vorstellt, mit einer Talia, hat man einen 2-2, eine 3-1 Erstschlag. Und wenn man den removal möchte, kostet selbst ein Lightning Bolt 3 Mana.
Ja.
Und das finde ich halt so, so stark. Und dann ist man das Problem auch nur zur Hälfte losgeworden, weil einer von beiden liegt dann immer noch im Feld.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr stark. Er kostet auch nicht 2 weiße oder so, sondern er ist wirklich plain, ein weißes, ein farbloses 2-2. Den finde ich wirklich, wirklich geil.
Genau, und das finde ich halt wirklich auch cool, weil das zusammen mit den Invasion of Gopangan, das wir hatten, den Anointed Peacekeeper, so mehr und mehr summieren sich so diese Taxing Abilities. Auch Ward ist ja nicht direkt so dieses Talia-Taxing. Das ist eben schon gesagt, dass halt das Target halt sehr wichtig ist. Aber dafür gilt halt auch sowas für Targets von Abilities. Also selbst wenn du dann irgendwelche aktivierten Fähigkeiten hast, die dann Talia nicht taxen würde, taxt wiederum der Copper Court Vanguard. Aber wir haben noch einen anderen Two-Drop, der gerade in einem Orzhov-Human-Stack vielleicht gar nicht mal so schlecht sein könnte. Mhm. Da sind wir jetzt allerdings wieder in der Kategorie der Legendary Creatures. Das ist die, was war das? War das die Tochter von Kudro?
Es ist die Tochter von Kudro.
Ja.
Kudro wird ja eh teilweise schon in dem schwarz-weißen Humans weggespielt.
Ja.
Und auch sie hat ja einen sehr, sehr schönen Effekt damit.
Ja, genau. Und zwar ist das eine, ist das Jirina Dauntless General. Ein 2-Mana 2-2, ein schwarzes, ein weißes für eine Legendary Creature Human Soldier. Und when this creature enters the battlefield, exile targets player graveyard. Also nicht so eine Karte, sondern das komplette Graveyard einfach weggeexiled. Und dann kannst du auch noch sie sacrificen und humans gain hexproof and indestructible until end of turn. Und das ist halt, das ist so eine Kombination von Abilities. Das ist zum einen
Hammer.
Ein Hate-Bear auf einem ETB-Effekt. Also es ist nicht so gut wie Rest in Peace offensichtlich, aber trotzdem halt, das kann schon viele Decks aus der Bahn werfen. Und dann hast du halt noch diesen Protection-Spell liegen auf einer 2-2-Kreatur, was zumindest immer solide ist. Das kannst du halt buffen mit Talis und Challenge und anderen Sachen. Wie findest du Jirina?
Hammer, ich will 2 davon haben für mein schwarz-weißes Pioneer-Deck, was schwierig wird, weil wir demnächst das Pioneer-Turnier haben und ich nicht weiß, wie schnell ich an diese Karte rankomme.
Ja.
Weil ich will sie tatsächlich im Sideboard spielen.
Ja.
Das ist eine klasse Sideboard-Karte, weil man kann sie sowohl gegen sowas wie Removal-Heavy-Deck spielen, also wenn ich die jetzt in Pioneer gehabt hätte in Berlin und damit hätte die Mass-Removal wegblanken können, die mein Gegner gespielt hat, wäre ich vielleicht nicht 3-1 gegangen, sondern 4-0.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist sie halt auch, sie kommt rein und nimmt einen kompletten Friedhof raus.
Ja.
Finde ich genauso strong und muss ich sagen, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn will ich haben.
Ich finde den Effekt sogar so stark, dass ich fast schon sagen könnte, also im richtigen Meta, wenn man weiß, dass es sehr zum Beispiel Greasefang heavy wird oder Reanimations-heavy wird, kann man die schon fast maindecken ohne schlechtes Gewissen, weil im schlechtesten Fall hast du halt wirklich immer noch eine 2-Mana 2-2, die halt ein Tribe-Member ist und halt dein Bot protected, also die Dauntless Bodyguards. Ah, übrigens, jetzt habe ich gerade gelernt, dass woher das Dauntless an ihren Namen kommt. Vom Dauntless Bodyguard, weil der auch Sacrifice, um Sachen zu schützen.
Yes.
Und da ist sie halt ultra stark. Also selbst dann, wenn du so einfach nur sie opferst, um vielleicht einen großen Talias Lieutenant zu retten und der Rest eigentlich fein ist, ist halt auch schon eine Funktion mehr. Und ja, keine Ahnung, ich finde, die hätte selbst Potenzial, im richtigen Meta auch Main Deck Play zu sehen, aber im Sideboard zu 100%.
Ja. Ja, finde ich Hammer. Finde ich wirklich Hammer. Und ähnlich und wirklich sehr ähnlich, aber weniger im Sideboard, mehr im Mainboard, finde ich, und das frage ich dich, weil ich sehr, sehr interessant finde, haben wir eine weitere Legendary mit Sigarda, Font of Blessing.
Mhm.
Und sie ist eine Celestia-Farben, also grün-weiß, Angel-Karte mit 4 Mana 4-4, fliegend. Andere Permanente haben Hexproof. Und man kann die oberste Karte seines Decks angucken. Wenn es ein Angel- oder Human-Spell ist, kann man den vom Deck runter casten.
Mhm.
Jetzt gibt es in Pioneer ein grün-weißes Engel-Deck.
Ja.
Richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Karte für das Deck. Was ein bisschen awkward ist, das Engel-Deck ist halt besonders dadurch halt so gut, dass es halt mit Collected Company spielen kann. Und diese Karte funktioniert explizit nicht mit Collected Company, weil sie 4 Mana kostet. Aber
sie könnte ja Collective Company 5 und 6 sein.
Genau, oder? Entweder das oder halt, sie könnte es auch halt ersetzen wenn man aus irgendeinem Grund Collected Company nicht spielen möchte. Weil es gibt ja, gibt's nicht auch noch im letzten Set, gab's doch diese Giada und Errant oder was, die es ermöglicht, dass du Engel-Spells wie Flash spielen kannst, wenn sie fliegen und genau Flash
das
haben, ne?
Genau das. Aber das ist, glaube ich, blau-weiß dann.
Ja, okay, aber das wäre ja eventuell eine Kombination, wenn du halt sagen kannst, okay, you may cast Angel Spells und Human Spells from off top of your library. Wenn du dann noch diese Flash-Elemente mit dabei hättest in einem Band-Angel-Deck, dann könnte ich das auch schon sehen als noch besser als Collected Company. Aber ist halt eine ganz große Wenn-Situation, muss man halt auch sagen. Ne? Ja. Segada schützt natürlich die Permanenten mit Hexproof. Das heißt, man muss erst sie abschießen, bevor man die andere abschießt. Aber ja, ich meine, Engel-Support ist auf jeden Fall auch mit hier drin. Wir haben ja vor allen Dingen auch noch die den anderen Hate-Engel, den ich jetzt gerade mal noch raussuche. Weißt du, hast du sie gerade schon?
Metropolis Reformer.
Ah, genau.
Yes. Er hat halt 3 Mana, 2/3.
Ja.
Fliegend, Wachsamkeit, Angel und Cleric, was für das Deck ein bisschen relevant sein könnte. Mhm. Und er sagt, you have Hexproof, was sehr, sehr stark ist gegen so Burn-Decks und so weiter. Mhm. Und immer wenn ihm Schaden zugefügt wird, kriegt man so viele Leben.
Ja.
Und auch hier wieder, man kriegt Leben, wenn ihm Schaden zugefügt wird. Das heißt, wenn man mit ihm blockt, kann es passieren, dass man eben 1 oder 2 Leben bekommt.
Ja.
3, wenn er stirbt. Und Fun Fact für ganz, ganz viele, wenn dem Schaden zugefügt wird, eine Kreatur kann auch ins Minus gehen vom Schaden.
Ja.
Und wenn man ohne Trampeln diese Kreatur also mit dieser Kreatur blockt, eine Kreatur ohne Trampeln, kriegt man halt auch eine Menge Leben.
Ja, definitiv. Also das ist halt auch, ich hab mir sagen lassen, dass Pioneer Angel Player so ein bisschen im 3-Drop-Slot noch Varianz offen hätten. Also da gibt's noch nicht so viel, was man da ausfüllen kann. Es gibt diesen 3-Mana Common Engel, der, wenn er ins Spielfeld kommt, dir eine Karte zieht in Weiß. Und ich sag mal so, ich würde fast sagen, fast alles ist in irgendeiner Form, sag ich mal, besser als auf jeden Fall das. Ich weiß aber nicht ganz genau mit diesem You have Hexproof, das ist, glaube ich, nicht immer super relevant. Klar, es gibt noch so Thoughtseize, Duress-mäßige Decks, wo auf der anderen Seite mit einem Engel-Deck hast du da eigentlich jetzt nicht so viele Probleme mit, weil die in der Regel rausgebordet werden. Aber gerade so diese, ja, so Burn-mäßigen Decks, wenn die mal wieder, sag ich mal, größer werden, kann ich auf jeden Fall sehen, dass du den im Sideboard mit reinbringst, oder?
Auf jeden Fall, also finde ich auch sehr, sehr nett und ja, es ist möglich. Ist, glaube ich, auch nur Pioneer only,
ja.
Aber das reicht ja.
Genau, ich habe noch eine Karte, die ich ganz nett finde für mein Commander-Deck, für das jetzt neu erschienene Knights Esper-Deck, und zwar ist das Ayara's Oathsworn. 2 Mana, 2/2 Menace, Creature, Human Knight. When this creature deals combat damage to a player, if it has fewer than 4 +1/+1 counter on it, put a 1/1 counter on it. Then if it has exactly 4 1/1 counters on it, search your library for a card, put it into your hand, then shuffle. Was ich jetzt schon gemerkt habe mit diesem Esper Knights Deck ist, dass dir in der Regel die Karten nicht ausgehen, was schon mal ziemlich nice ist. Aber dieser Effekt, der skaliert ein bisschen. Menace ist halt auch ganz gut. Du hast einen schönen Early Play. Und eben, du hast halt noch die Möglichkeit, selbst wenn da 4 Counter drauf sind, immer noch die Karten rauszusuchen, was natürlich in Commander immer sehr, sehr relevant ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in 60 Karten Knights Decks, zumindest jetzt aktuell, gibt's nicht so viel Support dafür, meiner Meinung nach. Also, und halt dreifarbig ist halt im Standard schwer zu erreichen. Selbst im Pioneer ist es eine große Herausforderung. In Modern müssen wir, glaube ich, über faire Kreaturendecks nicht unbedingt reden. Aber, ja, was hältst du von dem Oathsworn von Ayara?
Ich finde die ganz nett. Ich habe am Anfang gedacht, so, hey, vielleicht kann man die auch einfach in einem Human-Deck spielen.
Stimmt, ja.
Weil sie halt auch selber Human ist. Und tatsächlich auch einfach growt und man das Deck eben durchsuchen kann.
Ja.
Aber welche Karte will man dann auf die Hand nehmen? Also da hört es dann leider auf. Da ist es dann doch nicht competitive genug, meiner Meinung nach.
Ja.
Und in einem normalen Knights-Deck, wo man mit ihr halt angreifen kann, finde ich es ganz nett. Und man kann ja auch die Marken so ein bisschen drauf cheaten,
ja,
soweit ich weiß.
Auf jeden Fall.
Und naja, wenn es dann 4 Marken sind und man die darunter raussuchen kann, ist das schon ganz nett, glaube ich.
Genau, dann gäb's noch Danitha, New Benalia's Light, 3 Mana, 2/2, Vigilance Trample, Lifelink, Legendary Creature, Human Knight, was so ein bisschen den Lorus-Effekt hat, was ich ganz spannend finde für eventuelle Aura-Decks. Once during each of your turns, you may cast an Aura or Equipment Spell from your Graveyard. Was ein starker Effekt sein kann, aber Loros war ja deswegen so stark, weil du den halt immer in deiner Hand haben kannst. Weiß nicht, könntest du dir vorstellen, dass ein 60-Karten-Deck um Danica die vielleicht spielen könnte, um ein bisschen mehr Value rauszubekommen aus dem Friedhof?
Nicht wirklich. Also, das ist ähnlich wie mit Sharken, der halt sagt, dass Drachenspells eins günstiger werden.
Ja.
Und das ist ein geiles Teil und der Sharken wird dann eine Copy von dem Drachen und so weiter. Es ist wirklich cool, aber ich sehe da keine 60-Karten-Decks. Ich sehe da wirklich diesen Commander-Einfluss.
Ja.
Also das ist true für die meisten dieser Karten. Es gibt ganz, ganz wenige Karten, die picken wir halt gerade auch raus, wo es halt nicht so ist. Und das wirkt für mich immer noch nach einem puren Commander.
Ja.
Und da muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade.
Ja.
Aber deswegen picken wir gerade drum herum.
Genau.
Und deshalb würde ich auch eine Karte einbringen, die ich persönlich interessant finde und nicht ganz sicher bin, inwieweit man mit ihr wirklich was machen kann. Mhm. Aber ich habe schon in Decks gespielt, wo man ganz viele Top da gespielt hat. Und wir haben Pianala, Consul of Reveal, wo man 2x2/3 Topters, die du kontrolliert haben, Eile.
Mhm.
Und immer wenn man ein Land aus dem Exile spielt oder ein Spell aus dem Exile castet, kriegt man 1/1 Topter-Token mit fliegend. Jetzt denkt man am Anfang so, ja, okay, das klingt halt nach irgendeinem so Commander-Kram aus dem Exile-Casten. Jetzt erinnern wir uns aber, wir haben in der letzten Set nicht in Aftermath, sondern in Master Machine Wrens Resolve bekommen.
Yes.
Und wir haben den Effekt ja schon zweimal.
Ja.
Und es wurde auch neulich, habe ich einen Bericht gesehen von Verhey, der gesagt hat, dass Rot eben jetzt in diesen Impulse-Draw ein bisschen mehr rein soll. Wir haben ja auch zum Beispiel diese komische Saga gehabt in Kaltheim, glaube ich, wo man dann Karten exiliert hat, die man casten konnte.
Ja.
Und wenn man sie liegen hat und einfach die ganze Zeit Topter dabei beschwört und einfach angreift, weil sie alleine liegt in der Ecke und macht Dinge, die ganze Zeit angreifen und nerven. Das ist, finde ich, fast schon sowas wie ein kleiner, wie heißt der Young Pyromancer oder so.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, das könnte ja was werden, oder?
Also, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das Wording ist halt so ein bisschen, ach so, nee, es ist quasi Land from Exile und Spells. Ich habe jetzt gedacht, das ist sehr spezifisch auf Länder, was irgendwie ganz komisch ist.
Nee.
Aber
genau, das ist es nicht.
Genau, nee, mit den Spells zusammen. Ja, es ist halt die Frage, wie viele von diesen Effekten man wirklich haben kann, damit man sie Turn 2 spielen kann und das regelmäßig triggern kann. Also klar, es gibt Wrens Resolve und den identischen Spell nochmal dazu. Du hättest ja selbst dann noch in Pioneer sowas wie Light Up the Stage, was dann noch mit reinkommt. Aber da kommt es, glaube ich, wieder sehr drauf an und daran scheitern, oder was scheitern, das ist ein großes Problem bei diesen Young Pyromancer Decks, ist halt auch dass du das ganz gut abschätzen musst, inwiefern du halt, also wie viele Enabler-Spells du halt hast und wie viele quasi Payoffs du da hast. Und Pianala alleine als Payoff für aus dem Exile-Spielen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man das halt in so einem Spellslinger-Shell wirklich packt, vielleicht wirklich mit Young Pyromancer darüber hinaus. Ist, also man kann auf jeden Fall drumherum brauen und das ist, glaube ich, auch was, was man auch allgemein um viele Karten sagen kann. Die Effekte sind jetzt nicht per se uninteressant und man kann auf jeden Fall versuchen, das irgendwie da drumherum zu bauen. Und ich meine, es wäre auf jeden Fall spannend, so ein Play Out of Exile, Thopter, Aggro-Deck oder Combo-Deck oder sowas zu haben. Das wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, denke ich halt auch. Und das sehe ich halt, die Potenzial bei vielen Sachen.
Ja.
Wir können jetzt nicht auf alle 50 eingehen.
Nee, klar.
Das ist halt ein bisschen schwierig.
Ja.
Deswegen hast du noch was vielleicht zum Abschluss noch? So einen?
Tatsächlich nicht wirklich.
Dann kann ich was vorschlagen.
Genau, schlag mal
was
vor.
Ich habe nämlich eine Idee wieder für einen Brew.
Ja.
Und zwar den Vesuvian Drifter.
Mhm.
3x2/4 fliegend. Man kann die oberste Karte deines Decks jederzeit angucken.
Ja.
Und zu Beginn des Combats kann man die oberste Karte des Decks revealen. Und wenn es eine Kreaturenkarte ist, bekommt ihr bitte eine Copy dieser Kreatur, außer dass sie fliegend hat. Jetzt gibt es so Karten wie Emrakul.
Ja.
Oder andere Blightsteel-Kolosse oder ähnliches. Und das sind normalerweise alles so Commander-Karten.
Ja.
Jetzt leben wir aber auch in einer Welt, in der wir eine Menge Brainstorm-Effekte haben.
Ja.
und einfach Karten oben drauflegen können und sagen können, hey, hier, 10-10 Infekt fliegen ins Gesicht. Mhm. Surprise. und auch viele andere Sachen, ja, die wir oben drauflegen können, wo wir vielleicht einen Effekt von bekommen können, vielleicht eine Vinota,
ja,
oder ähnliches, was halt wirklich ein coole Effekte sind, wenn man so Attack-Trigger hat.
Mhm.
Und was hältst du von dem Shapeshifter auf
Joyce? Ich finde das ein sehr cooles Design, dadurch, dass es halt jetzt nicht 1:1 so eine Copy-Kreatur ist, sondern halt, ne, du musst halt deine Top of your Library gut quasi mal unter Kontrolle kriegen können. Ja. Und halt der Faktor, dass sie halt zu einer Kopie wird von dieser Karte, aber hat Flying, macht halt sowas wie halt Bloodsteel Colossus und diese ganzen riesigen Kreaturen halt umso schrecklicher. Und ich sehe das halt als eine sehr wilde Commander-Karte tatsächlich auch, weil ich glaube, da kannst du halt sehr viel auch mit den Tutoren, die dir was oben drauflegen, arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine spaßige Karte, definitiv, auf jeden Fall. Inwiefern das halt wirklich. Also, ich meine, du hast natürlich dann auch vielleicht die Delver of Secrets Place, wo du den einfach spielst und dann auf der Bibliothek guckst und du hast aus Versehen Emrakul oben drauf, ohne dass du es manipuliert hast. Diese Plays wird es wahrscheinlich auch geben und die können dann sehr, sehr spicy sein, aber es ist auf jeden Fall eine spaßige Karte, auf jeden Fall. Mhm.
Aber gut.
Aber ja, genau. Ich würde sagen, damit haben wir erstmal soweit über das Set gesprochen, zumindest in die Karten, die wir uns jetzt reinkommen. Wie gesagt, so ein bisschen ist halt Ich kann halt dieses Gefühl von der Enttäuschung nicht abschütteln, weil
ja.
Ich finde halt zum Beispiel so ein paar Designs von Nissa oder auch Taiva, die halt sehr generisch sind, so mit Landfall und Elfen, so. Das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, so wirklich, hätte jetzt nicht irgendetwas Spannenderes sein können, selbst wenn man sagt, okay, das ist für Commander. Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, unsere Empfehlung ist da, haltet ein Auge auf die Karten, die ihr halt wirklich haben wollt. Und skippt das Set, denn diesmal könnt ihr dieses Set auch nicht wirklich spielen. Immerhin haben sie sich zurückgehalten und haben keine Commander-Produkte damit, also keine Commander-Decks noch zu Aftermaths mit dazu gebracht.
Ja, aber du kannst Collector-Booster kaufen mit speziellen Foilings und jede Version hat eine Alternate Art und jede Version hat noch einen Edged Foiling,
ja,
und es gibt Halo Foils und es gibt Full Arts und
ja,
es gibt jede dieser Karten, glaube ich, 5-mal.
Es gibt von jeder Karte 5 Printings.
Ja, 4 oder 5 Printings und ja, ich denke mir jedes Mal so,
was? Ja, deswegen, wenn du auch auf Scryfall guckst, so, der sagt dir halt, dass dieses Set aus 230 Karten besteht, aber es sind halt 50 individuell. Also es ist wirklich krass.
Sicherlich.
Es ist halt auch wieder die Preissache. Ich weiß, darüber haben wir letztens erst geredet, ja, aber halt ein Collector Booster mit 6 Karten und dafür dann 20 Euro verlangen, ist halt boy, das ist greedy.
Schon spannend, ja.
Aber ja, wie findet ihr das Set Aftermath? Wie findet ihr die Karten? Gibt's vielleicht ein paar ehemalige Planeswalker, die ihr interessant findet? Um was wollt ihr euer Commander oder Standard oder Pioneer Deck denn so brauen? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord.
Yes.
Und wir machen mal weiter mit einem Set, worauf sich viele, viele Leute freuen, und zwar das Herr der Ringe Tales of Middle-Earth Modern Set. Es ist ja quasi ein modern,
ja,
legales neues Set.
Es ist modern legal. Es gibt nur Standard und Pioneer.
Genau. Und da haben wir neben einer Handvoll, also man muss dazu sagen, es ist momentan die Pro Tour / MagicCon in,
ja,
ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Aber genau, im Zuge dieser wurden halt viele Sachen angekündigt, unter anderem auch eben wie ein paar Mechaniken von Lord of the Rings eben funktionieren. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Es gibt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jedoch aber schon ganz viele auch Spoiler. Die lassen wir jetzt erstmal außen weg, weil es gibt noch keine hochqualitativen Fotos davon zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und bevor wir jetzt von irgendwelchen abfotografierten Sachen von der Leinwand reden, fokussieren wir doch uns erstmal auf die Mechaniken und reden dann am Ende, wenn das Set komplett gespoilt ist, über unsere Lieblingskarten.
Hier aber nochmal der Hinweis.
Genau.
Es kann sein, dass bis ihr den Podcast hört, diese Karten draußen sind. Wir nehmen relativ weit im Voraus auf, weil Urlaubsfolgen kommen. Und es kann auch sein, dass wir die nächsten 3 Folgen dass wir die nächsten 3 bis 4 Folgen nicht darüber reden,
ja,
sondern erst, wenn Robin aus dem Urlaub wieder da ist.
Genau.
Seht uns das ein bisschen nach und deswegen gucken wir heute auf die Sachen, die wir wissen und auf eine Mechanik, die mich ein bisschen geschockt hat.
Genau, wir hatten nämlich schon sehr viel, wir hatten schon Karten gesehen von Herr der Ringe, die sagen The Ring tempts you. Und bei uns war immer die Frage, was zum Teufel heißt das? Jetzt haben wir die Mechanik da drumherum, die so kompliziert ist, dass die Helper-Karte eine Vor- und Rückseite hat, die voll beschrieben ist mit verschiedenen Fähigkeiten und verschiedenen Themen. Magst du mal kurz versuchen zu erklären, was passiert, wenn du eine Karte spielst oder ein Effekt getriggert wird, der sagt, The Ring tempts you und bisher sonst nichts anderes passiert ist.
Ja, wenn bisher nichts anderes passiert ist, wenn das Erste, was passiert ist, wir suchen uns eine Kreatur aus und diese wird der Ringbearer, also der Ringträger sozusagen. Mhm. Wenn wir einen Ringträger haben, also wenn das zum Beispiel das zweite Mal passiert oder das dritte Mal, dann können wir entscheiden, dass der Ringträger weiter der Ringträger ist. Danach kriegen wir den Ring, also nicht den einen Ring, den es als Magic-Karte gibt, sondern den Ring. Das ist ein Emblem, ähnlich wie Monarch. Ja. Nur, dass hier tatsächlich das Ding noch auflevelt. Mhm. Und dann gehen wir einen Schritt nach vorne. Das bedeutet, beim ersten Mal bekommen wir die Fähigkeit, wenn der Ring uns temptet, suchen wir uns der Kreatur aus, keine Ahnung, du hast gerade eben gesagt, Delve of Secrets, deswegen bleibt er im Kopf. Wir wählen unseren Delve of Secrets und dann, er ist unser Ringträger und die Karte sagt dann beim Phase Nummer 1, der Ringträger ist legendär und kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die eine höhere Stärke haben als der Ringträger. Mhm. Das zum Beispiel ist ein Effekt, den dann der Ring hat, den er dann wiederum dem Ringträger gibt, den aber nicht der Ringträger hat.
Ja.
Das bedeutet, wenn dann zum Beispiel eine zweite Karte gespielt wird, die uns temptet, gehen wir dasselbe wieder durch. Wir gucken, wir haben den Token, wir haben den Ring, wir haben unseren Delve of Secrets, der unser Ringträger ist. Mhm. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir nicht eine andere Karte zum Ringträger machen wollen. Wenn wir eine andere Karte als Ringträger wählen, nehmen wir, keine Ahnung, Talia Guardian Frame. Mhm. Dann wird sie auch wieder legendär. Sie kann auch nicht geblockt werden von Kreaturen mit Stärke größer als sie. Und sie bekommt zusätzlich den Effekt, weil es das zweite Mal getemptet wurde. Mhm. Immer wenn der Ringbearer angreift, dann ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab. Das heißt, der Ringträger kann wechseln. Der Ring levelt sozusagen auf und wird immer mächtiger. Und der Ringträger kommt dann immer denjenigen aus, den wir auswählen. Mhm. Der interessante Part dabei ist, es gibt nur einen Ringträger. Das bedeutet, der Delve of Secrets ist dann nicht mehr der Ringträger, wenn wir Talia wählen. Und jeder Spieler darf nur einmal dieses Emblem der Ring haben und nur einen Flagbearer. Und der Gegner darf es, wie gesagt, auch jeweils nur einmal haben. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Punkt haben, dass der Ringträger das Spiel verlässt, dann können wir einen neuen aussuchen. Sobald wir halt.
Sofort? Oder erst wenn dann wieder genau die neue Temptation kommt.
Genau, so erst wenn die neue Temptation kommt.
Okay. Verstehe.
Ja. Das ist, interessanterweise ist auch so, dass wenn der Gegner die Kontrolle über die Kreatur übernimmt, ebenfalls der Ringbearer verliert.
Mhm, verstehe. Weil jeder Spieler kann nur einen Ringbearer und nur ein Ring-Emblem haben, ne?
Genau, das geht auch nur, dass der Spieler, der den Ring hat, auch den Ringbearer hat.
Ja.
Und wenn der Gegner keinen Ringbearer, keinen Ring hat, kann er auch keinen Ringbearer haben.
Ja, verstehe. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie The Undercity und die Initiative, nur dass der Ring nicht weggenommen werden kann durch irgendwelche Aktionen des Spielers. Und eine Mischung daraus und einem Equipment im Endeffekt, ohne dass das Equipment equipped werden muss. Oder auch zerstört werden kann, weil es gibt ja noch keinen Emblem-Removal in Magic the Gathering. Es passiert auf jeden Fall eine Menge. Ich glaube, das wird so eine typische Mechanik sein, dass, wenn man sie im Pre-Release spielt oder vielleicht auch später in Commander oder Modern oder wo auch immer, dass man immer diese Helper-Karte haben muss, weil ohne bist du aufgeschmissen. Also
ja. Also man braucht, genau wie bei der Initiative, wo man ja immer die Initiative als Token brauchte, und auf der anderen Seite eben den Dungeon, den man durchlaufen sollte, sollte man hierbei auch immer zweimal den Ring dabei haben. Zweimal diese Karte.
Ja.
Die Regeln des Rings sind auf der Rückseite des Rings zumindest grob beschrieben. Da fehlen ein paar Sachen drauf, wie ich auch schon festgestellt habe. Mhm. Weil zum Beispiel eben so Sachen wie, wenn der Gegner die Kreatur bekommt, verliert sie den Ringbearer, steht da gar nicht mit drauf. Dementsprechend, spannend. Aber man hat zumindest die Grundmechaniken drin. Ja. Die Grundsachen, die man sieht. Der Ring hat 4 Fähigkeiten, die er nacheinander bekommt. Mhm. Und wenn er die 4. Fähigkeit bekommen hat, ist er auf dem vollen maximalen Power-Level.
Ja.
Und wenn er dann noch getemptet wird, kriegt er nicht mehr Effekte. Es passiert sonst nichts, außer dass man den neuen Ringbearer aussuchen kann.
Ja.
Und oder halt den gleich behalten kann. Was ich mit 4 Sachen echt ein bisschen schwach finde. Also ich hätte so gedacht, so okay, der Ring braucht so 10 Sachen. Mm. Und manche sind sogar negativ, dass du dir überlegen musst, okay, wenn ich jetzt vom Ring attempted werde, verliere ich 3 Leben.
Ja.
Kann ich mir das gerade leisten?
Ja.
Muss ich das vielleicht umspielen und so weiter? Aber das spricht, und das ist mir dann erst später aufgefallen, das spricht von mir, der entfranchisedste, seit Jahren dabei spielende Competitive-Spieler, der die Regeln rauf und runter grindet.
Ja.
Wenn ich jetzt sehe, dass dieses Set ja auch Casual-Spieler ansprechen soll, neue Leute ins Format bringen soll, dann kann man mit dem Ring nicht 10.000 Effekte machen.
Ja.
Man kann mit dem Ring nicht irgendwelche super schwierigen Sachen machen, sondern man kann eben genau das. Diese eine Fähigkeit, diese eine Karte, die immer stärker wird. Und dann ist es gar nicht mehr so weird, wenn wir uns für Anfänger, die am Kischentisch diese Fähigkeit spielen, uns anschauen. Für uns als Turnierspieler ist das Ding die Hölle. Aber sonst?
Es gibt halt so viele Aspekte, die da irgendwie so spannend sind. Also zum einen, diese ganze Ring-Temptation-Geschichte klingt halt nach purer Upside. Also es gibt keine einzige negative Geschichte, was aus einer Lore-Perspektive auch ein bisschen kritisch ist, weil wenn wir uns mal dran zurückerinnern an den Film oder an die Bücher, den Ring zu bewahren und sich weiter vom Ring verführen zu lassen, ist selten eine gute Sache. Und deswegen, ich habe eigentlich damit gerechnet, als wir zum ersten Mal von Ring Temptation geredet haben, dass es so ein Tanz auf dem Vulkan wird, im Sinne von, hey, ich kann davon so viel Card Advantage oder so viel Power generieren, aber wenn ich es zu weit treibe, sterbe ich vielleicht instant. Also dass die letzte Clause auf dem Ring hätte sein können, so you lose the game oder so. Das heißt, du musst ein bisschen haushalten mit, oh, will ich denn noch mal getemptet werden oder so. Aber dadurch, dass du eigentlich, also in den meisten Fällen, sagen wir jetzt mal, du würdest diese Mechanik in Modern spielen, möchtest du ja eigentlich den Ring so schnell wie möglich aufpowern, wie es geht, um den vollen Effekt quasi zu haben. Und das ist halt schon ein bisschen was, wo ich halt denke, das ist irgendwie weird. Das erinnert mich sehr an Boromir, wie Boromir den Ring nutzen würde und nicht, wie der Ring tatsächlich genutzt werden sollte.
Ja, finde ich aber dabei sehr interessant. Also ganz viele Karten in dem Set sollen anscheinend dann jetzt auch auf den Ringbearer verweisen. Mhm. Und ein paar Karten, die wir hatten schon, dass der Ring uns temptet sozusagen. Yeah. Und ich muss sagen, bei vielem hatte ich so das Gefühl, ich hätte gern so, okay, entweder dass eben das Ring Temptation mit so einer ganz hohen Kost kommt, oder dass die Karten, die uns irgendwie tempten, irgendwie einen Downside haben. So, ja, der temptet dich, du verlierst 2 Leben, aber du darfst dann auch eine Karte ziehen.
Yeah.
Oder so, dieses alte schwarze at great cost for great awareness. Das fände ich halt cool, aber das ist es halt nicht. Wir haben ja schon über ein paar Karten geredet, wie zum Beispiel Gollum, der einfach nur, wenn er das Spielfeld verlässt, dich temptet.
Ja.
Ja, okay, cool. Dann können wir den danach wieder ins Spiel bringen.
Das ist halt so eine Sacrifice-Version von dieser Temptation. Ich meine, eine andere neue Karte, die wir auch gepreviewt bekommen haben in dem Kontext, ist Sauron the Necromancer. 5 Mana, 4/4 Legendary Creature Avatar Horror mit Menace. Und der hat den Text, whenever Sauron the Necromancer attacks, exile target a creature card from your graveyard, create a tapped and attacking token that's a copy of that card, except it's a 3/3 Black Wraith with Menace. At the beginning of your next end step, exile that token unless Sauron is your Ringbearer. Was so ein bisschen halt eben dieses zeigt, okay, es ist Reanimation in dieser Token-Art, wie wir es ja auch schon mit Embalm oder anderen Effekten hatten, dass sie eine feste Power-Toughness und eine Farbe haben. Und halt Upside hat, wenn du Sauron als Ringbearer eben ausnutzt. Und dann ist halt die Frage, aber diese Karte selbst hat keine Möglichkeit, den Ring zu beschwören in Magic-Themen. Also es ist irgendwie, also du brauchst dann noch Support-Pieces, die dir überhaupt den Ring erst geben, damit er der Ringbearer werden kann. Also wie gesagt, im Kontext von Commander finde ich das eine sehr spannende und sehr spaßige und flavorful Mechanik. In Bezug auf Modern habe ich so ein bisschen Flashbacks zu Initiative-Karten. Ich weiß nicht, gibt's schon Kartenkombinationen, wo du irgendwie denkst, okay, das könnte irgendwie schwierig sein, wenn man zu früh sich vom Ring tempten lässt?
Das glaube ich eher weniger. Ich habe eher den Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass es zu einfach ist, den Ring aufzuleveln. Und dann gibt es die Karte auch neu gespoilert, Call of the Ring.
Ja.
2 Mana Enchantment, zu Beginn des Versorgens, jetzt tempten wir, also laufen wir einen weiter. Das heißt, wir legen das Ding und machen dann Final Countdown, weil in 4 Runden haben wir einen voll aufgebärten Ring. Und jedes Mal, wenn eine Kreatur Ringbearer wird, können wir 2 Leben bezahlen, eine Karte ziehen. Also wenn wir möchten, können wir 2 Leben bezahlen. Wo ich sage, nee, dann schreib doch drauf, zieh 2 Leben, zieh eine Karte.
Ja.
hab die Kosten davon. Dafür bist du extrem schnell durch den Ring durch. Und ich denke mir so, ja, okay, ich droppe das Ding, hab in der ersten Runde eine andere Kreatur gespielt oder spiele in der dritten Runde eine andere Kreatur und renne dann einfach durch, weil ich dann einfach ziemlich schnell meine Kreatur aufpowere. Mhm. Und wenn ich das Turn 2 droppe, kann das super mächtig sein, je nachdem, was da ich da für eine Kreatur nehme.
Ja.
Und das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, weil das ist dasselbe Prinzip, was wir auch mit Initiative hätten. Du droppst Initiative, hast eine Kreatur und läufst einfach durch und gewinnst. Und das fühlt sich aktuell sehr ähnlich an. Und wir wissen alle, wo Initiative gelandet ist.
Auf der Bannliste. Ich finde tatsächlich noch einen Aspekt, der vielleicht beim ersten Mal durchlesen so ein bisschen unter den Radar fliegt, ist halt dieser erste Text. Your Ringbearer is legendary. Weil dadurch ist eine andere Karte, die wir auch schon kennen, mit You Cannot Pass, bekommt auf jeden Fall einen neuen Kontext, wenn man sich das für Limited anschaut. Quasi, ja. You Cannot Pass als Refresher ist ein Einmana Instant Destroy Target Creature that was blocked or blocked by a Legendary Creature this turn. Was immer so ein bisschen weird ist, weil wir denken, okay, Legendary Creature, okay, wir denken natürlich sofort an Commander, an vielleicht sehr viele legendäre Kreaturen, die es im Set gibt. Aber wenn wir irgendwann mal zu den in Richtung Non-Legendary Creatures kommen in dem Set, wo wir noch gar keine von gesehen haben, by the way, aktuell, haben wir auf jeden Fall mit diesem Ring die Möglichkeit, andere nicht-legendäre Kreaturen zu legendären Kreaturen werden zu lassen. Und gerade jetzt in letzter Zeit haben wir auch sehr viel Legendary Tribal Support so ein bisschen bekommen in vielen Standard-Sets und Commander-Decks.
Zum Beispiel auch Aftermath, was ja auch einfach sehr, sehr viele Karten hat, die mit Legendary Creatures interagieren.
Genau.
Und das zusammenzusehen war jetzt doch sehr interessant nacheinander.
Genau, das könnte halt nochmal ein anderer Angle sein, diese Mechanik zu abusen, dass man halt das gar nicht nutzt, um den Ring aufzuwerten, sondern will nur einmal die Temptation haben, um freie Wahl zu haben, welche Kreatur Legendary wird. Also du hast ja schon von dem Delver of Secrets geredet, der Legendary werden kann somit. Ich weiß noch nicht, was man genau damit tut. Da kommt es noch drauf an, was für Support-Pieces da es drumherum gibt. Aber ich gucke auch so ein bisschen mit einem nervösen Auge auf, was bedeutet das für Modern und Legacy, aber auch mit einem wohlwollenden Auge auf das Set für Limited und Commander. Weil ich mir denke, das kann schon ziemlich flavorful sein, wenn du halt wirklich deinen Ringbearer mal entscheidest. Wie gesagt, ich finde die Mechanik ein bisschen sehr safe gespielt, im Sinne von, dass sie nur positive Abilities hat. Außer wir übersehen natürlich irgendwas, aber es wirkt momentan halt zu purer Upside und du willst den. Es ist dieses Spiel oder dieses Set wurde sehr jetzt sag ich mal um die Jagd nach den Ringen jetzt quasi definiert. Ja. Und
ich muss sagen, was mir jetzt schon ins Auge gefallen ist, tatsächlich eine schwarz-weiße Kombination aus Karten im Standard beziehungsweise dann in diesem Set im Blockkonstrukt nennt sich das
ja.
Weil wir hatten ja auch über Frodo geredet,
ja.
Also Frodo Saurons Bane, der halt sagt, wenn er den Gegner, wenn er aufgelevelt ist, also 3 Mana, also einmal 2 Mana und dann 3 Mana bezahlen, was ihr machen könnt, und ihr den Gegner Schaden zufügt und der Ring 4-mal getemptet wurde, dann hat der Gegner das Spiel verloren.
Ja.
Wenn ich jetzt überlege, ich lege den in der ersten Runde, spiele in der zweiten Runde die Verzauberung, die wir gerade eben hatten, in der dritten Runde kann ich den aufleveln, zuhauen, er hat schon den Effekt, dass er nicht geblockt werden kann.
Ja.
In der nächsten Runde level ich ihn auf Stufe 3 aus, attempted auf 2, er greift an, er attempted auf 3, nächste Runde abgeht, attempted auf 4 und haut zu.
Ja.
Das heißt, wir haben einen Turn 4 Kill im Block Constructed da liegen. Plus, wir können ja noch davon ausgehen, dass man dann eben auch sagen kann, okay, wir können auch sowas wie Reprieve und so weiter als Counter spielen, als Safe-Mechanik, als Unterstützungssachen. Und das ist wirklich was, wo ich sage, also Frodo Saurons Bane und der Ring, beziehungsweise Call of the Ring, macht das wirklich krass.
Ja.
Also ich finde es wirklich nur pure Upside. Also ich habe es gesehen, ich muss sagen, ich bin absolut kein Fan davon, weil es mich, wie gesagt, zu sehr an Initiative erinnert.
Ja.
Und ich glaube, dass das wird entweder ziemlich müllig oder sehr, sehr, sehr broken und muss irgendwie dann erratert, gebannt oder ähnliches werden. Und das fände ich schon wieder sehr, sehr schade.
Oder wir lernen erst, ob Legacy und Modern broken ist, dann in 6 bis 12 Monaten, wenn es erst endlich auf Magic Online ist.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich glaube, dieses Set wird relativ zügig auf Magic Online kommen, aber ich fände es immer noch so witzig, als bei der Initiative, dass die Karten einfach nicht da waren und deswegen es nicht broken war. Soweit zu den Karten von Herr der Ringe. Wie gesagt, es werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und auch wahrscheinlich schon nach der Aufnahme bis zum Release mehr Karten gepreviewt sein. Wir gehen oft darauf ein, wenn wir wieder da sind aus der Sommerpause. Und dementsprechend schreibt uns auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, welche Karten ihr am spannendsten findet aus dem Set. Freut ihr euch über den Flavor vom Ring oder gibt's Kritikpunkte, die ihr auch habt? Wie findet ihr das Set bisher? Wie sieht es so aktuell aus? Und wir freuen uns darüber, von euch zu hören. Und wir würden mal sagen, wir gehen mal zum letzten Konglomerat an Thema. Wie gesagt, Kontext ist wieder hier wichtig. Wir haben momentan eine Pro-Tour irgendwo in Amerika. ich glaube, Standard ist das Format. Paper-Standard, spannenderweise. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft zu gucken. Sie ist auch zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vorbei. Das heißt, dieser ganze Infodump, den wir jetzt besprechen werden, der kam irgendwo dazwischen an. Und das war ja schon wieder so ein Ding. Das war ja bei der letzten Pioneer-Pro-Tour, war es ja auch so, dass halt dass man sehr darauf geachtet hat, dass auch Nicht-Competitive-Spieler auch was zu diskutieren haben. Und ich würde mal sagen, wir können eine News, glaube ich, relativ schnell abhandeln, weil wir uns schon darüber entschieden haben, dass wir da jetzt zum Zeitpunkt jetzt noch nicht so tief drauf eingehen wollen, und zwar die Wilds of Eldraine-Produktpalette, wo es halt allerlei Sachen gibt mit einem irgendwie Redesign vom Commander-Deck und ganz viele Artworks. So. Im Endeffekt wollen wir, weil das Set kommt ja auch erst im September raus, genau, 8. September. Ja. Wir wollen uns diese ganzen Infos aufbewahren, für wenn das Set tatsächlich relevant wird, weil es gibt noch so viele andere News, die wir besprechen wollen. Aber wie ist dann dein erster, also das, was wir vielleicht kurz besprechen können, Eldraine ist das erste Set nach March of the Machines, was ja laut Mark Rosewater alles in Magic the Gathering für immer verändert hat. Also, mal gucken. Aber findest du schon Sachen, die dir auffallen, dass sie anders sind von einem Flavor oder von einer Lore-Perspektive?
Nee, gar nicht. Also, die Commander-Decks haben neue Boxen bekommen, wenn ich es richtig sehe.
Ja, genau.
Was ich ganz interessant finde. Aber ansonsten ist da nichts anders. Ja. Also das Starter-Kit ist gleich, Pre-Release-Kit, der Rest ist alles gleich. Ja. Das sind dieselben Booster. Wir haben diesmal eine Lebkuchenfrau, was ich großartig finde. Ja. Und wir sehen halt die Prinzen, beziehungsweise den Prinzen und die Prinzessin. Ja. Und Ashiok, was mich ein bisschen verstört hat,
ja,
weil ich noch nicht genau weiß, was sie jetzt auf diesem Plane macht. Aber das werden wir rausfinden. Aber ansonsten hat sich da jetzt für mich persönlich nicht wirklich viel geändert, wie gesagt, außer dass es halt für die Commander-Decks jetzt anscheinend mal wieder neue Boxen gibt.
Was aber eigentlich ganz cool ist, weil sie sind schmaler, sie haben mehr so den Eindruck von den Challenger-Decks. Und wenn man mal im Local Game Store in dem letzten Jahr war, man merkt, dass sich die so langsam anhäufen, die ganzen Commander-Decks, vor allem, wenn sie so verdammt groß sind. Deswegen eigentlich ganz nett, dass man da ein bisschen was spart. Yes. Aber das erstmal zu Wilds of Eldraine. Wir haben noch weitere News bekommen zu Commander Masters. Was nicht wirklich Masters-Produkt ist, sondern mehr Commander Legends-Produkt, weil es gibt neue Designs in dem Deck, in dem Set. Wie findest du die Karten, die wir? Wir haben ja die Face Commander bekommen von den verschiedenen Decks. Es gibt ja auch da wieder 5 Decks, die es irgendwie geben soll. Oder 4, ich weiß gar nicht.
Es sind 4.
Es sind 4, genau. Aber da hatten wir auch farblos Eldrazi, wir hatten einen Sliver, ein Enchantment und ein Planeswalker-Deck.
Genau.
Wie findest du die Face Commander?
Ich bin bei einer Sache erstmal über ein Lore-Problem gestolpert. Mhm. Und zwar Zul'Dok, Void Gorger. Das ist der Face Commander der Eldrazi, der übrigens ein richtig geiler Commander ist.
Ja.
Ein wirklich hammergeiler Commander. Aber er ist ein Legendary Eldrazi. Wo hat er sich jetzt rumgetrieben? Und wo war er jetzt? Wo kommt er jetzt her? Ist er einer der 3 Titanen? Was ist es? Das finde ich sehr, sehr interessant, weil normalerweise werden so Sachen dann immer ungestated bei Master Sets einfach irgendwo hingeschoben. Mhm. Und gesagt, das ist das Problem von Zukunftswizards. Und den finde ich sehr, sehr cool. Alleine, weil er halt Colorless Spells, also er ist halt ein 6-Mana, davon einen Devoid-Marke Mana. 7/4 Legendary Creature. Er sagt, Colorless Spells kosten, die man von der Hand castet, mit Mana-Kosten von 7 oder mehr, haben Kaskade. Mhm. Das heißt, wenn ich für 8 Mana einen Eldrazi spiele, habe ich 2-mal Kaskade. Kaskade deckt man so lange von seinem Deck auf, bis man eine Karte findet, die weniger Mana kostet und die kein Land ist. Und die castet man dann. Und das ist wirklich lustig, dass man das zwar machen kann. Mhm. Der andere ganze Kram, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht, so ein bisschen.
Ja.
Ich meine, hast du da was du cool findest? Oder?
Ich habe nur eine Sache, auch ähnlich wie bei dir, so mit der Lore-Geschichte, mit einer Geschichte, also mit einem Commander, und zwar Commodore Guff. Ist das ein Charakter, geil, den man kennt? Ist das jemand, den man irgendwie... Nee? Okay, weil irgendwie, also ich habe ein bisschen in die Ankündigungsstream reingeschaut und viele Leute haben auf Commodore Guff irgendwie reagiert und gesagt haben, oh krass, und deswegen dachte ich, das ist vielleicht so ein Oldschool-Charakter oder so.
Tatsächlich gibt es Guff als Planeswalker von einem sehr alten Planeswalker, der in der Bibliothek von Dominaria zurückgesetzt wurde.
Ah, okay.
Und er ist, oh mein Gott, ja, okay. Es gibt die Karte Index.
Ja. Yeah.
Das ist so eine für ein blaues Mana, man guckt die obersten 5 Karten an und da sieht man ihn, wie er so ein Buch in der Hand hat.
Mm.
Das ist dieser Planeswalker, der jetzt halt endlich mal gezeigt wird.
Ja, so ein bisschen wie Fibblefib wahrscheinlich, ne?
Also ja, einfach genau. Also es ist so ein Typ, der einfach random in irgendeiner Bibliothek rumhampelt. In den Büchern werden uns die Leute wahrscheinlich jetzt schlagen, dass der bestimmt voll der wichtige Charakter ist. Aber ich hatte vorher noch nie von dem gehört.
Ja, also ich würde sagen, von seinem Namen, von seinem Titel und von seinem Artwork scheint er mehr so ein Goofy-Charakter zu sein. So ein bisschen nicht so 100% ernst zu nehmen. Aber ich finde es irgendwie sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Seine Fähigkeiten ist 4 Mana in, was ist das? Jeskai, ne? Blau, Rot, Jeskai, Weiß. Ja. 5 Loyalty, Legendary Planeswalker, Guff. At the beginning of your end step, put a Loyalty Counter on another target Planeswalker you control. Dann hat er +1. Create a 1-1 Wizard Creature Token with Tap, add 1 Red. Spend this mana only to cast Planeswalker Spells. -3, you draw X cards and Commander Guff deals X damage to each opponent where X is the number of Planeswalkers you control. Und natürlich die passive Ability, dass this Planeswalker can be your Commander. Sehr, sehr traditionell gehalten, das Design. Also sehr viel Utility natürlich. Es funktioniert halt eben als Commander. Ich bin wirklich gespannt auf die Dichte von Planeswalkern, weil es liest sich schon so, dass wo wir in Kreaturendecks 30 plus Kreaturen haben, finde ich jetzt fast schon angemessen, halt 30 plus Planeswalker in diesem Deck zu haben, was
ja, genau wie wir bei Five-Color-Decks auf jeden Fall 30 plus Five-Color-Karten bekommen haben.
Ja, genau. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das Deck sich dann spielen wird. Vor allen Dingen, wenn du es dann tatsächlich spielst, muss es ja auch die Hölle sein, weil du immer tracken musst, welche Planeswalker hast du aktiviert und welche noch nicht. Das kannst du ja jede Runde nochmal neu machen. Und dann hast du vielleicht noch irgendwelche Fähigkeiten, die dir erlauben, mit Planeswalkern, dass du sie häufiger aktivieren kannst, mit irgendwie Chain Whale oder sowas. Also, es wird ein sehr, sehr spannendes Deck, glaube ich. Aber die anderen Sachen, also korrigiere mich da.
Die Sliver Gravemother ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie man sie spielen soll. Das Problem ist, sie kommt meiner Meinung nach nicht an den Sliver Overlord ran. Der Sliver Overlord ist einfach der perfekte Commander, weil er einen Tutor mit drin hast und alle möglichen Kram. Und sie ist halt ein, oder Gravemother, okay, es ist eine Dame.
Ja.
Ist eine 5-Mana 6-6, also ein Wuburg, ein weißes, blaues, schwarzes, rotes, grünes. Legendary Reads the Sliver. Und Legend Rules applyen auf Sliver nicht mehr, was ganz witzig ist. Und jeder Sliver in einem Friedhof hat Encore X, wobei X die Mana-Value ist. Und die Karte selber hat Encore 5. Bedeutet, wenn diese Karte im Friedhof liegt, kann man sie aus dem Friedhof exilen. Beim Commander bedeutet das, er hat die Zone verlassen und kann damit in die Command Zone gehen. Und
verstehe.
Für jeden Gegner kriegt man eine Kopie, also einen Token, der Eile bekommt und diesen Spieler angreift.
Yeah.
Und am Ende des nächsten Endsteps wird das Ding geopfert. Und das ist halt super cool. Man kann halt einfach sagen, okay, für Encore 5 hole ich jetzt meinen Commander aus dem Friedhof und haue euch alle mit einem 6-6er und der geht in die Command Zone. Mm. Oder tatsächlich auch andere Sachen, weil es gibt ja ein paar von den Slivern, die zum Beispiel plus X geben, wo X die Anzahl an Slivern ist und.
Ja.
Und die kann man einfach nochmal für so einen massiven Angriff aus dem Friedhof wiederholen. Wodurch die Karte ganz cool ist, aber sie leckt halt die Power von Overlord. Das muss man halt einfach sagen.
Aber das war uns ja irgendwo schon, zumindest auf einer realistischen Ebene, bewusst, dass sie an diesen Power-Level wahrscheinlich nicht rankommen werden. Ein Reprint von der Karte ist wahrscheinlich auch nicht sehr sinnvoll, also nicht sehr wahrscheinlich gewesen.
Ja, der Overlord könnte noch im Commander selber drin sein, tatsächlich.
Ach so, war das nicht könnte die, ich mir vorstellen. War das nicht die,
das Reserve ist die Queen.
Die Ach, nee, Queen? Die Queen ist auf der Reserve. Ah, okay.
Ja.
Verstehe.
Gott sei Dank.
Ja, verstehe. Aber genau, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Effekt. Es ist quasi, also ich könnte mir auch die Gravemother sehr gut einfach in jedem anderen Sliver-Deck nochmal vorstellen, weil im Endeffekt durch diese Encore-Ability kannst du einfach nochmal dieses ganze Sliver-Ding, von wegen alle Sliver haben alles, einfach nochmal exponentiell erweitern, wie du eben schon meintest. Und das halt aus dem Friedhof ist schon krass. Du gibst quasi diesem Sliver Go Wide, Go Extreme Deck noch mal eine weitere Ebene, um noch weiter und noch extremer zu gehen. Zumindest für einen sehr exklusiven Zug. Aber ja, das ist sehr spannend. Wir haben halt natürlich noch Aniktea, Hand of Erebos. was halt Enchantment-Creature-Gedöns ist. Da gehen wir wahrscheinlich auch eher drauf ein, wenn das Set, beziehungsweise wenn die Decks dann auch rauskommen.
Wenn überhaupt.
Wir haben aber noch ein großes Thema, und zwar Universes Beyond. Zum einen, ja, das hätten wir noch bei Wilds of Eldraine sagen sollen, die Walking Dead Beyond Universes Within Karten werden in der Liste auftauchen von Wilds of Eldraine. Was großartig ist,
Party hard, endlich kommt's.
Das heißt, wir haben auf der Sachen, die jetzt noch Within werden müssen, haben wir jetzt noch, nee, Street Fighter kamen wir. Fehlt nicht
dann
noch
alles?
Das sind schon alle da. Krass.
Alle da.
Zumindest alle aus Secret Lair Drops. Wir müssen jetzt noch gucken, was wir machen mit den. Yes.
Also, worauf wir jetzt aktuell warten müssten, ist die D&D, die jetzt gerade erst rausgekommen ist.
Okay, verstehe.
Und da haben sie ja noch ein halbes Jahr Zeit, bis die rauskommen sollen.
Ja.
Viel wichtiger ist, kann endlich Rick spielen und ich kann mir endlich eine Lucille holen, ohne dass ich meine halbe Leber dafür bezahlen muss.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive News. Aber natürlich auch Universe Beyond Doctor Who.
Yay.
Ich weiß nicht, was es an dieser Franchise ist, aber irgendwie wirkt das noch mal sehr weit, also es wirkt noch weiter weg als die Universes Beyond Sachen, die wir bisher hatten. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, wenn wir uns diese Karten angucken. Ich meine, wir haben nicht viele Informationen. Wir wissen, dass es da auch wieder, ich glaube, gibt es fünf oder vier Commander Decks dazu?
Es sind vier.
Vier, genau. Die sich thematisch darum drehen, dass es gibt einen von den Professor, Doktor 9, nee. 10 und 11, ja. Dann 12 und 13, dann um die Bösewichte.
Genau, und ein The Classic Doktor.
Genau, und die Classic, was glaube ich 1 bis 8 ist.
Ich hab keine Ahnung, schlag mich bitte nicht, aber ich habe mit Doctor Who nichts zu tun, weshalb mich dieses Ding halt auch nur noch verwirrt und ich daneben hänge und mir denke so, warum?
Ja.
Und warum kriegen wir dazu jetzt Commander? Wir kriegen übrigens, das können wir vielleicht schon ankündigen, 50 neue Karten und neue Set Plane Chase Karten. Das heißt, wir haben schon wieder Plane Chase, was ich cool finde, weil ich mag Plane Chase, aber the fuck. Und dann, und das ist das, was mein komplettes Gehirn ausgesetzt hat. Kriegen wir Collector Booster dazu.
Ja.
Wir kriegen Collector. The fuck?
Das ist halt wirklich, also haben die Produktdesigner haben doch auch einfach aufgegeben, oder? Also es ist ja irgendwie, okay, können wir irgendwie zu Commander Decks noch Boostern machen? Okay, klar, hier, bitte, hau raus. Ich muss sagen, ich habe den kompletten Ankündigungsstream jetzt nicht geguckt. Es kann sein, dass hier vielleicht noch Doctor Who Karten drin sind, die nicht im Mainset drin sind, so wie
Soweit ich weiß, sind es dieselben Karten.
Ja,
nur dass sie halt in einem in Special Treatments.
Verstehe.
Und da sind diese Sondersachen drin. Sie haben hier, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich jetzt keine Foil-Version von den Karten reingemacht oder halt diese Special-Version, die sie bei den Commander-Decks von Warhammer hatten, wo es ja dann die normalen und die Foil-Version gab, die ja auch ein anderes Treatment bekommen haben, sondern diese sind halt jetzt in den Collector-Boostern. Und da muss ich sagen so, what the fuck?
Es hängt für mich halt sehr davon ab, wie teuer die Sachen werden, weil was mich nicht gestört hat bei den Warhammer 40k Sachen, was ich halt schade fand, wenn es um diese Search Foils halt geht, ist tatsächlich, dass die so unfassbar krass viel teurer waren als die Decks. Und sollte das jetzt ermöglichen, diese Collector Booster, diese vielleicht heiß ersehnten neuen Commander Karten in Foil zu bekommen, außer halt dieses super teure Commander Produkt zu kaufen, bin ich fein damit. Jetzt ist natürlich die Frage, es ist wieder so ein Specialty-Set, es ist wieder Universe Beyond. Das heißt, die Regeln von bisherigen Sets applyen hier jetzt noch nicht so hundertprozentig. Es
gar
kann
halt nicht, ne,
super teurer sein. Das Collector Booster kann, keine Ahnung, wie Commander Masters 600 Euro kosten oder 400 Euro oder was. Dann natürlich nicht. Aber wenn das im regulären Preis ist, könnte ich mich fast schon sehen zu sagen, dass es okay ist, dass es ein Booster-Produkt dazu gibt. Einfach auch nur, weil wahrscheinlich oder vermutlich halt viele Karten auch in den Commander-Decks drin sein werden, die halt für Commander-Spieler interessant sind, aber die jetzt nicht die größten Doctor Who-Fans sind. Also vielleicht gibt's halt.
Ich find's halt cool, wenn sie da irgendwie die Magic-Version von den Karten reindrucken würden.
Das wäre clever.
Das wäre cool, diese Special Treatments halt auf direkt Commander-Sachen auf Magic-Sachen machen.
Ja.
Also direkt die In-Universe und nicht die Universe Beyond machen, weil dann hättest du halt beide Spiele abgeholt. Aber wenn ich das hier richtig lese, sind es einfach nur Special Treatments.
Okay.
Und,
ja. Ja, Aber wie, also was wir Preview-mäßig schon gesehen haben, wir haben die Basic Lines gesehen, wo immer die TARDIS mit drauf ist. Das ist die Telefonzelle, durch das sich der Doktor immer herumweht. Wir sind, wie gesagt, teleportiert. Wir sind keine großen Doctor Who-Experten, aber ich glaube, das funktioniert so. Und wir haben eine Karte, eine Plane-Karte, eine neue. Und zwar The Lux Foundation Library. Das ist eine Plane, The Library. Wie halt, also für Plane Chase, wie wir es jetzt halt letztens mit March of the Machine eben hatten. Und das hat den Text: Players have no maximum hand size. Whenever a creature you control deals damage to a player, you draw a card, oder you may draw a card. And whenever chaos ensues, put a shadow counter on target creature. Und dann Reminder Text: A creature with a shadow, can block or be blocked only by creatures with shadow. Also,
das ist eine sehr alte Fähigkeit.
Genau. Gibt es gewisse Gründe in der Lore, warum das sinnvoll ist?
Das kann sein. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, so, okay, die Karte, die sieht ja relativ noch sehr neutral aus. Es wirkt so ein bisschen okayisch für in Magic. Dann habe ich mir die Karte mal groß angeguckt und dann siehst du halt, wie rechts oben so Metallkräne sind, links unten sind so kleine Elektrolampen und ich denke mir so, okay, das ist schon wieder drüber. Das ist schon wieder so weit weg von dem High Fantasy Magic, was ich kenne, dass es mich schon wieder irgendwo anpisst.
Ich bin okay damit, einfach nur, weil wir sind jetzt schon an einem Punkt angeraten, wo ich das schon fast mehr okay finde. Also, so gerne ich Kamigawa und Neon Dynasty mochte, so sehr hat es halt da schon sehr viel verändert, was so die Sichtweise auf Magic the Gathering geht. Also, wir sind schon lange nicht mehr bei dem reinen High Fantasy Tropes so. Ich glaube, schlimmer war es für mich halt bei New Capenna, wo halt sehr dieses 50er-Jahre-Dämonen-Mafia-Ding ausgespielt wurde. Und ja, ich kann das Argument sehen, dass das störend auffällt. Wobei ich mich da immer frage, inwiefern ist halt das störende Faktor, dass das im Artwork drin ist oder dass es von einer Franchise ist, die nicht Magic-adjacent ist. Und das ist halt, glaube ich, der größere Punkt, zumindest bei mir, auch bei diesen Basic Lands. Ich finde, die sehen schon sehr fantasievoll aus. Sie sehen auch jetzt nicht so fremd aus. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Boxen angucke von den Professoren und die Artworks, das wirkt, ich habe irgendwie immer noch ein Problem mit Karten, die Charaktere darstellen, die von Schauspielern dargestellt worden sind. Ähnlich wie bei den D&D Secret Lair Drops, wo ich mir irgendwie denke, irgendwie ist das komisch, das Gesicht so gezeichnet zu haben, von einer realistischen Person auf einer Magic-Karte. Das ist so mehr der Punkt, wo ich denke, irgendwie wirkt das fremdmäßig, ich weiß nicht. Das ist soweit alles, was wir zumindest von Doctor Who momentan eben wissen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwelche Ankündigungen da großartig verpasst? Ich glaube, wir haben alles zumindest grob angerissen, oder?
Ja, ich glaube, wir haben alles grob angerissen oder zumindest kurz drüber geredet, warum wir es gerade nicht bereden und haben es tatsächlich geschafft, dieses gefühlt ongoing 50 Jahre Event, was 50 Jahre dauert, in einer Stunde runterzubrechen.
Ja.
Bin ein bisschen stolz auf uns.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, in der Folge letzte Woche hatten wir noch so ein bisschen. Die Folge hat sich sehr gut angefühlt, weil wir konnten einfach mal allgemeine Themen besprechen. Es war so, gerade passiert gar nicht so viel. Und dann kam schon, nachdem wir aufgenommen haben, ich glaube direkt einen Tag nach der Aufnahme, Aftermath wurde komplett gepreviewt. Und dachten wir, okay, dann machen wir in der nächsten Folge. Wir wissen, dass wir sie wegen der Sommerpause früher aufnehmen. Dann sagen wir, okay, dann besprechen wir da Aftermath. Und dann hat sich bis dahin schon wieder was getan. Und wir haben schon wieder so viele Sets, die wir besprechen können. Also
man muss es einfach sagen, wir haben noch nicht Mom Aftermath draußen. Das kommt, wenn ihr diesen Podcast hört, nächste Woche raus. Nee, diese Woche. Wenn ihr den Podcast hört, Freitag sollte Release sein.
Ja.
Also 12. Und wir befinden uns jetzt schon in der Spoiler-Season für Herr der Ringe fürs nächste Set.
Ja, das ist.
Also normalerweise war es ja so, dass wir wenigstens bis zum Pre-Release gewartet haben, bis zum neuen Set. Jetzt befinden wir uns mitten in Herr der Ringe-Spoiler-Set.
Ja.
Es ist so krass.
Es ist halt so diese neue Art von Magic. Und immer wenn ich halt denke, wenn ich so ein bisschen versuche zu verteidigen, denke ich mir halt so, okay, ja, das ist, das funktioniert schon irgendwie, aber es ist halt auch einfach schwierig geworden, das halt alles so zu überblicken und dann halt auch zum gewissen Punkt dann auch zu wissen, okay, was ist relevant für wen. Also würde ich nur Magic the Gathering spielen und nicht noch den Podcast machen und den Anspruch haben, irgendwie alles im Blick zu haben, würde ich, glaube ich, so viel davon ausblenden. Also ist halt wieder so ein bisschen was, da sind wir in einer besonderen Situation. Das ist das, glaube ich, ein bisschen mehr Panikattacken erzeugt als den regulären Magic-Spieler. Einfach nur, weil wir denken, fuck, das haben wir noch nicht besprechen. Aber wir versuchen uns davon nicht zu sehr hetzen zu lassen. Und dementsprechend natürlich die Frage an euch. Wie seht ihr die aktuellen Produkte, die es da so auch für euch wartet? Seid ihr Doctor Who-Fans? Seid ihr Herr der Ringe-Fans? Seid ihr Fans von Eldraine? Und wie findet ihr die neuen Produkte, die da auf uns kommen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Aber ich würde auch sagen, damit sind wir auch schon am Ende von Folge 191 von Radio Ravnica angekommen. Wie gesagt, noch mal einmal der Hinweis. Ich weiß, wir haben es in diesem Podcast schon häufiger erwähnt. Die nächsten drei Folgen Radio Ravnica sind voraufgezeichnet. Wir haben super Themen rausgesucht. Wir haben super Gäste am Start, um euch quasi in dieser Sommerpause so ein bisschen weiter zu begleiten. Es werden keine aktuellen Themen sein. Das heißt, da könnt ihr euch gerne nochmal selbst, sag ich mal, mit informieren, eben die Augen ein bisschen aufhalten, was andere Content-Creatoren eben machen und auch denen mal so einen kleinen Follow geben, was das angeht. Und wenn wir dann wieder da sind, wir schauen mal, inwieweit wir die ganzen News, je nachdem, wie viele es sind, aufarbeiten. Momentan sehe ich das fast schon ein bisschen mehr, wenn es mit diesem Rhythmus weitergeht, wäre ich fast schon mehr dafür, dass wir sagen, okay, wir beziehen uns dann wieder auf was da aktuell ist. Wie wir es dann genau machen, müssen wir mal schauen, nur damit ihr Bescheid wisst. Die nächsten paar Wochen werden ein paar Special-Folgen, über die wir uns aber sehr freuen. Ich habe die jetzt schon alle, nicht alle geschnitten, aber einen Großteil. Und da sind schon echt ein paar Brecher dabei.
Yes.
Und dementsprechend nochmal ein Dankeschön an alle unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Buster Madison, Kobe Power, Easy Reader 24, Faria, Fixie Hartmann, General Götterspeise, Henrik Richter, Jan W., Jan Erik G. und Siren und Witch667. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.